Es war jetzt schon relativ spät, durch das wir später angefangen haben und Abendmahl gefeiert haben. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Theoretisch können wir bis Kapitel 19, ich wollte die Verteilung des Landes machen, werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Wir fangen einfach mal an zu lesen und schauen dann, wie weit wir kommen. Josua ist das sechste Buch in der Bibel. 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose und dann kommt das Buch Josua. Und wir sind im Kapitel 13. Vielleicht machen wir einen kurzen Rückblick für die, die neu da sind. Das Alte Testament ist ein Bilderbuch für uns. Ja, es ist wirkliche Geschichte, was hier passiert ist. Das sind keine Geschichten, keine Märchen, das ist Geschichte. Ich war erst in Jordanien und Israel, du kannst an die Orte gehen, die hier beschrieben sind und die gibt es wirklich und kannst Dinge ausgraben, wo bestätigt wird, dass das passiert ist, was wir hier lesen. Aber das Alte Testament ist für uns auch ein Bilderbuch und zwar ein Bilderbuch, das uns geistliche Wahrheiten illustriert, die wir im Neuen Testament lernen. Also für uns Christen, wir lesen diese Geschichte, aber da ist was drin, was wir lernen können für unser geistliches Leben. Na, wenn wir hier von Kämpfen lernen zum Beispiel, wir führen keine Kriege mehr im Namen Gottes oder so. Aber wir kämpfen im geistlichen Bereich. Die Bibel sagt uns, wir kämpfen gegen geistliche Mächte, Satan, Dämonen, diese Sache, die uns versuchen wollen. Wir kämpfen gegen unsere eigene sündige Natur. Nicht gegen Menschen, das ist ganz wichtig. Aber diese Dinge in unserem Leben, die nicht mit dem übereinstimmen, was Gott will, die nicht zu Gott passen, unserem neuen Leben. Und so haben wir das ganze Alte Testament eine Geschichte, die uns auf Jesus hinweist und die uns in diesen geistlichen Dingen in unserem Leben, in unserer Beziehung mit Gott, Illustrationen schenkt. Also wir haben beim 1. Mose ganz am Anfang, wir fangen heute ganz am Anfang an, 1. Mose lernen wir, woher wir herkommen, was Gott uns geschaffen hat. Persönlicher Gott in seinem Ebenbild für eine persönliche Beziehung mit ihm und dass am Anfang alles ganz wunderbar war. Und dann lernen wir, warum wir heute solche Probleme haben. Und das ist wegen Sünde, weil Menschen sich gegen Gott entschieden haben. Gott wollte eine Liebesbeziehung. Liebe ist nur aus freiem Willen möglich. Deswegen hat Gott ihnen Möglichkeit gegeben, den freien Willen auszuüben und gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen in diesem Garten, nur diesen einen. Hatten vielleicht, was sind, ein paar hunderttausend andere, aber diesen einen nicht. Das ist die Möglichkeit. Ihr dürft euch gegen mich entscheiden oder ihr könnt mir gehorsam sein und mit mir leben. Und wir können nachlesen, 1. Mose Kapitel 3, die Menschen haben sich gegen Gott entschieden, haben rebelliert und dadurch kam Sünde in die Welt und mit all diesen Konsequenzen, dass wir entfremdet sind von uns selbst, ja, ein schlechtes Gewissen haben, wissen, dass wir schuldig sind vor Gott, das trennt uns von ihm, die Welt ist mit den Menschen gefallen, deswegen müssen wir schwitzen heute bei der Arbeit, das war eine Konsequenz, deswegen gibt es Leid und Kriege und Krankheit, das kommt daher. Aber wir sehen auch gleich ganz am Anfang, dass Gott, nachdem die Menschen in Sünde gefallen sind, gleich mit seinem Erlösungsplan begonnen hat. Gott hat sich nicht damit zufrieden gegeben, dass die Menschen gesagt haben, wir wollen nicht mit dir leben. Und dann sind sie draufgekommen, wie miserabel das Leben ist ohne Gott und wollten wieder zurück. Aber da war das Problem, diese Sünde stand zwischen ihnen und Gott. Sie konnten nicht zurück in diesen Garten, in diesen Ort, wo Gott mit ihnen spazieren gegangen ist. Und Gott hat gleich angefangen, es wieder gut zu machen, wo wir Mist gebaut haben. Und wir haben 1. Mose Kapitel 3, ich glaube erst 15, die erste Prophetie über Jesus, dass ein Nachkomme dieser ersten Frau einer sein wird, der Satan den Kopf zertreten wird, der sie verführt hat. Und wir sehen gleich später das erste Mal, wo ein unschuldiges Tier gestorben ist für die schuldigen Menschen, weil Gott sie begleiten wollte. Und dann sehen wir durchs ganze Alte Testament, sehen wir das hindurch, wie Gott sich ein Volk auserwählt hat, das Volk Israel. Hat es nicht auserwählt, weil die Besten waren oder so gut waren, sondern weil die Loser waren. Das waren die Letzten. Das Geringste unter allen Völkern heißt es. beruhig mich, weil ich ein Loser bin, weil ich versagt habe. Und Gott sagt, ich will mit euch Versagern mein Reich bauen, nicht mit dem Perfekten. Ja, und er hat das Volk Israel auserwählt und wir können die ganze Geschichte, könnt ihr selber nachlesen durch die 5 Mosebücher, die sie gegangen sind mit Gott. Wie Gott sie wachsen hat lassen in Ägypten und dann hat er sie erlöst aus der Sklaverei, wo sie 400 Jahre lang Sklaven waren. Und wie das passiert ist, ist dieses Passafest, wo ein Lamm geschlachtet wurde, ein unschuldiges Lamm wieder geschlachtet wurde, das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen und wo die Leute in den Häusern drin waren, da waren sie sicher und sind nicht gerichtet worden mit den Ägyptern, wo sie versklavt waren im Land Ägypten. Und aufgrund dessen, weil Gott die Ägypter gerichtet haben, ist das Volk erlöst worden. Wieder erlöst durch das Blut des Lammes. Neuen Testament, wer ist das Lamm Gottes? Jesus, Johannes der Täufer, hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und sie sind erlöst worden, befreit worden durch ein Opfer des unschuldigen Lammes, das ein Bild für Jesus ist, der uns erlöst hat, und sind ausgezogen aus Ägypten. Und dann gibt Gott ihnen, 3. Mose, genaue Anleitung. Er gibt ihnen ein Gesetz, 2. Mose schon im Auszug, die 10 Gebote, sein moralisches Gesetz. Es ist dazu da, dass wir erkennen, dass wir schuldig sind, sagt uns das Neue Testament. Es klagt uns an, sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, du sollst immer Gott ehren. Jesus hat es zusammengefasst, Gott lieben mit allem, was du bist und deine Nächsten wie dich selbst. Haben wir nicht immer gemacht, also klagt es uns an. Und Gott gibt ihnen im 3. Mose auch eine genaue Anleitung, wie sie Gott anbeten können und dürfen und wie sie Beziehung mit ihm haben können. Und das geht wieder nur durch so ein System von Opfern. Haben eine genaue Bauanleitung bekommen von einem Heiligtum in der Wüste. So ein Zelt war das, wo ein dicker Vorhang drin war, wo niemand reingehen durfte. In den innersten Teil, wo die Bundeslade war, die die Gegenwart Gottes repräsentiert hat. Nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester hineingehen. Und auch wieder nur mit einem Opfer, wo sie erst alle Sünden bekannt haben des Volkes über dem Tier, dem die Hand aufgelegt haben. Die Sünden sind sozusagen überwiesen worden von dem Schuldigen auf den Unschuldigen. Dann ist der Unschuldige gestorben für den Schuldigen. Und dann mit diesem Blut des Unschuldigen ist der Hohepriester hineingegangen in das Allerheiligste und hat das Blut auf diesen Box gespritzt. Da war so eine Holzbox, wo die 10 Gebote drin waren, die Steintafeln mit den 10 Geboten, die uns anklagen. Und obendrauf ein Sühnedeckel, haben sie es genannt, so ein Deckel, der das bedeckt hat. Und da wurde das Blut drauf gespritzt. Sozusagen, wenn Gott von oben drauf schaut, bedeckt das Blut des unschuldigen Lammes das Gesetz, was uns anklagt, den Mist, den wir gebaut haben. Und so könnt ihr durchs ganze Alte Testament sehen, in jedem Detail, wo Gott die Menschen von Anfang an auf Jesus hinweist. Und sagt, da wird einer kommen. Die Propheten dann, wo bis ins in Details Jesu Leben prophezeit wurde und was er für uns tun würde. Von Anfang an zeigt Gott auf Jesus und sagt, da wird einer kommen, der perfekt ist, der unschuldig ist und der sein Leben geben wird für die Schuldigen. Und wer sich ihm anvertraut, dessen Schuld wird weggenommen sein, der wird Vergebung empfangen und der wird zurückkommen können in Beziehung mit Gott und in Beziehung mit ihm leben können. Und im Buch Josua ist das nächste Buch, jetzt geht es um die Einnahme des verheißenen Landes, was Gott den Israeliten versprochen hat. Das spricht bildlich für uns, für unser christliches Leben eigentlich. Leben in Beziehung mit Gott, Leben, das beherrscht wird von Jesus. Ja, die sind erlöst worden, ausgezogen aus Ägypten durchs Rote Meer, das ist Bild für unsere Taufe, sagt uns der 1. Korintherbrief im Neuen Testament. Dann so eine kurze Wüstenzeit, durch die wir auch dann und wann gehen. Und dann gab es nochmal einen Zug durch den Jordan, das war die Grenze. Wir sind von Jordanien, heutigen Jordanien, durch den Jordan gezogen, nach Israel rüber. Wieder Taufe, steht immer für Identifikation, für Einsmachen. Haben sich identifiziert mit Josua. Name Josua im Alten Testament ist derselbe Name wie der Name Jesus im Neuen Testament. Identifiziert mit Jesus und er hat sich hineingeführt in das verheißene Land. verheißene Land steht für ein Leben, das, wie gesagt, beherrscht wird von Jesus, deswegen ein siegreiches Leben ist, wo wir nimmer von unserer sündigen Natur kontrolliert werden und ganzen Mist tun, den wir eigentlich gar nicht tun wollen, wo wir uns nur wehtun, sondern wo Gott uns Kontrolle darüber geben will. In seiner Kraft, nicht aus uns selbst, sondern seiner Kraft. Und davon lesen wir jetzt. Wir haben gesehen, die letzten Male, dass sie sehr bedeutende Schlachten gewonnen haben, die Israeliten. Zuerst die Grenzstadt Jericho besiegt haben und noch eine andere Stadt, die da in der Nähe war, die Stadt Ai. Und dann sind sie so mitten in das Herzland, mittendrin durchs Land, so das Land in zwei geschnitten. Haben hier die Städte erobert. Dann haben sich die Könige aus dem Süden zusammengetan, wollten sie aufhalten, haben den Süden besiegt, den Norden besiegt. Und dann haben wir im Kapitel 12 eine ganze Liste von Königen gesehen, die sie besiegt haben. Das waren mächtige Herrscher, mächtige Völker, die dort waren. Aber Gott hat ihnen den Sieg gegeben. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Gott für Israel gekämpft hat. Es war nicht ihre eigene Kraft. Die mussten nur gehorsam sein und Gott vertrauen. Und dann hat Gott alle möglichen abgefahrene Dinge gemacht. Die Sonne stehen lassen, damit der Tag länger wird. Hat Hagelsteine runtergeworfen auf diese feindlichen Armeen. Und mehr sind durch das gestorben, als durch die Hand der Israeliten. Gott hat für sie gekämpft. Und sie haben hier die größten Städte besiegt, die größten Könige besiegt und umgebracht, ja, wie wir diese Sünden in unserem Leben, das, was sich gegen Gott stellt in unserem Leben, wie wir das, Jesus sagt, wenn ich was zur Sünde verführe, dann schneide es ab, wirf es weg, ja. Konsequent, radikal, kein Kompromiss. Und jetzt sind sie hier am Anfang vom Kapitel 13. Die großen Schlachten sind geschlagen, der Feind ist eigentlich besiegt, aber die ganzen kleinen Kaffs haben sie noch nicht eingenommen. So wie die Amis jetzt sagen. Fallujah ist besiegt. Sie haben die Kontrolle über die Stadt, aber es gibt noch diese Widerstandsnester irgendwo, wo sie von Gasse zu Gasse gehen müssen jetzt und die ausräumen müssen. So ähnlich ist es hier. Nur nicht in einer Stadt, sondern im ganzen Land. Kapitel 13, Vers 1 will ich sagen. Als nun Josua alt und hochbetagt war, da sprach der Herr zu ihm, du bist alt geworden und bist hochbetagt. Ich mag das. Der arme Josua, der war jetzt so um die 90 Jahre alt, 40 Jahre schuldlos eigentlich mit dem Rest der Israeliten in der Wüste herumgezogen. Und jetzt ist er alt und hochbetagt. Und da sprach der Herr zu ihm, Josua, du bist alt und hochbetagt. Was für eine Ermutigung. Du bist ein alter Sack, Josua. Und sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Seht, der Herr hat es ihnen schon gegeben. Hat gesagt, auf jedes Landstück, wo ihr euren Fuß draufsetzt, das habe ich euch gegeben. Vergangenheit. Aber ihr müsst es einnehmen. Genauso wie wir lernen im Neuen Testament, Epheser 1 zum Beispiel, denke ich, dass wir alle Segnungen in Christus Jesus haben. Wir haben sie schon. Wir sitzen mit ihm im Himmel, von unserer Position her, wir sind Miterben mit ihm, aber wir müssen es einnehmen, was er uns gegeben hat. Im Glauben das annehmen. Sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du in mir lebst. Und ich glaube, dass du stark genug bist, mit meinem Mist umzugehen. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich kann, wenn ich wirklich will. Römer 6, stellt euch selbst, eure Glieder heißt es dort, euren Mund, eure Hände, das, was ihr tut, stellt es Gott zur Verfügung zu Werkzeugen der Gerechtigkeit und nicht der Sünde zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Also wir können sündigen und uns selbst wehtun und wirklich missbauen, wenn wir wirklich wollen. Aber wir müssen nimmer. Wir haben den Sieg schon. Ist der Unterschied. Bevor wir Christen sind, bevor wir von Neuem geboren sind und Jesus in unserem Herzen wohnt, haben wir gar keine andere Wahl. Menschen in der Welt, die müssen das tun, wonach sie sich gerade fühlen. Und das ist das Leben, wenn man anschaut. Immer mehr, ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das und ich kann nicht anders und ich will eigentlich nicht, aber ich kann nicht Nein sagen und dann fallen Leute in Drogen rein und Alkohol und sonstiges Zeug, werden abhängig. Sex von mir, sexsüchtig und ich kann nicht Nein sagen, bis sie total verbraucht sind und kaputt sind und am Ende sind. können nicht anders. Getrieben von ihren Gefühlen, von ihren diesen Impulsen. Oft auch sündigen Impulsen. Aber bei uns ist es anders. Wir haben jetzt Jesus in uns, den Heiligen Geist, und wir können Nein sagen. Ich muss nicht mehr. Ich kann, wenn ich will, aber hey, ist nicht gut und Gott will es nicht und ich muss nicht. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen. Und das ist wunderbar. Und das sind diese Kämpfe, von denen hier die Rede ist. Da ist noch viel Land einzunehmen. Wir sind noch nicht alle heilig. Ich mehr als alle anderen. Es wird das aufhören, wenn wir im Himmel sind, wenn wir bei Jesus sind. Dann werden die Kämpfe vorbei sein. Und so ist es, wie der Kampf hier schon geschlagen war, aber die einzelnen Stämme noch hingehen mussten und ihr Erbteil in Anspruch nehmen. Und so ist es in unserem Leben. Wir haben die Macht, der Sünde zu widerstehen, der Versuchung zu widerstehen. Wir haben die Autorität. Wir haben alle geistlichen Segnungen, die hat Jesus schon für uns verdient. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Wir müssen es einnehmen. Und dies ist das Land, das noch übrig ist. Alle Bezirke der Philister und ganz Geschur vom Schihor an, der von Ägypten fließt, bis zur Grenze von Ekron im Norden. Das ist so südwestliche Land von Israel, so die Küstenregion mehr. Es wird zum Gebiet der Kanaaniter gerechnet, die fünf Fürsten der Philister, die Gaziter, die Aschdoditer, die Aschkeloniter, der Gatiter, der Ekroniter und der Aviter im Süden, das ganze Land der Kanaaniter und Meara, das den Sidoniern gehört, bis Afek, bis an die Grenze der Ammoniter. Das ist jetzt im Norden, so östlich, nordöstlich vom See Genezareth. Und das Land der Gebaliter und der ganze Libanon gegen Sonnenaufgang. Libanongebirge ist auch ganz im Norden, von Baal Gad am Fuß des Hermongebirges, bis man nach Hamat kommt. Alle Bewohner des Gebirges von Libanon an bis Misrephot, Mayim, alle Sidonier. Ja, sagt im Vers 6, ich selbst werde sie von den Söhnen Israel vertreiben. Ich werde sie vertreiben, ihr müsst es nicht aus eigener Kraft. Ich werde es tun. Ihr müsst nur einen Schritt im Glauben machen und drauf losgehen. Nur verlose das Land für Israel als Erbteil, wie ich dir befohlen habe. Und nun verteile dieses Land als Erbteil unter die neun Stämme und den halben Stamm Manasse. Also, jetzt wird das Land verlost. Warum neun Stämme und einen halben? Wer weiß es? Weil zweieinhalb Stämme schon ihr Erbteil östlich des Jordan bekommen haben. Erinnert ihr euch noch? Manasse, der halbe Stamm, und dann haben wir Ruben und Gad. Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse. Die wollten schon ihr Erbteil haben, haben das von Mose verlangt, von diesen Königen im Norden. Also im Osten, nein, im Norden. Und da sehen wir hier die nächsten Verse, diese Länder im Ostjordanland. Mit ihm haben die Rubeniter und die Gaditer ihr Erbteil empfangen, das Mose ihnen gegeben hat, jenseits des Jordan im Osten, wie Mose, der Knecht des Herrn, es ihnen gab. Und dann wird hier aufgezählt, von Aroa an, wir haben letztes Mal schon eine ähnliche Liste gelesen, von diesen Königen, die sie besiegt haben. Also alle Städte Sions, heißt es im Vers 10, des Königs der Amoriter, der König zu Heschbon war, also im Norden oben, und Gilead. Und dann im Vers 12 das ganze Reich vom König Og in Basan. Und Mose, Vers 15, gab die Stämme der Söhne Ruben seinen Anteil nach ihren Sippen. Und ihnen wurde das Gebiet zugeteilt von Aroa an, das am Ufer des Flusses Arnon liegt, und von der Stadt, die mitten im Fluss da liegt, und die ganze Ebene bei Medeba, Heschbon und alle seine Städte, die in der Ebene sind, die werden hier aufgezählt. Ich war da vor ein paar Wochen in Medeba, oder Madaba heißt die Stadt heute. Ist bekannt als die Stadt der Mosaike. Diese Mosaikkunst, die ihr aus dem Nahen Osten kennt, da ist so ein Zentrum davon. Diese Städte gibt es noch. Heute in Jordanien kann man hingehen und die besuchen. Ist total faszinierend. Für mich, das ist wirklich passiert, was wir hier lesen. Das ist echt cool. Vers 21, und alle Städte der Ebene, sowie das ganze Reich Sihons, den König der Amoriter, der König in Heschbon war, den Mose schlug, ihn und die Fürsten von Midian, die werden dann aufgezählt. Vers 22, und Bileam, den Sohn des Beor, den Wahrsager, brachten die Söhne Israel mit dem Schwert um, außer den von ihnen Getöteten. Bileam, dieser schräge Vogel, der Israel verfluchen wollte, und er konnte aber nicht, der hier oben auf dem Berg, auf dem Pisgah stand, und das Volk Israel hat gelagert in der Form eines Kreuzes. Könnt ihr euch noch erinnern? Auch so ein schönes Bild. Und dieser schräge Vogel, dieser Prophet, der angeheuert wurde von dem König, um Israel zu verfluchen, der konnte nur segnen. Weil wenn wir in Christus sind, sieht Gott das Kreuz, das, was Jesus für uns getan hat. Und dieser Fluch des Gesetzes ist uns verdammt. Unsere eigene Schuld ist weggenommen. Und er hat nur mehr Segen für uns. Und auch der ist hier mit umgekommen. Als wenn man auf der falschen Seite ist. Ein Problem. Die Grenze der Söhne Ruben war der Jordan und das angrenzende Gebiet. Das ist das Erbteil der Söhne Ruben nach ihren Sippen, die Städte und ihre Dörfer. Also seht ihr auch hier auf der Karte. Ruben, so auf der Ebene des Toten Meeres, rechts vom Toten Meer, das Gebiet. Ich habe deswegen die Karte hier kopiert, weil wenn man diese ganze Aufzählung, wird in den nächsten Kapiteln noch schlimmer, da werden einfach Städte und Orte und Plätze aufgezählt und Grenzen. Ist für uns stinklangweilig. Für die Israeliten war es, oh, super, Gott hat uns das Land gegeben, das ist unser Erbteil. Für die hat es brennend interessiert. Uns reicht es, wenn wir es hier auf der Karte so ungefähr sehen, welche Gebiete welcher Stamm war. Vers 24, und Mose gab dem Stamm Gad, den Söhnen Gad, ihren Anteil nach ihren Sippen. Und das wird da aufgezählt. Vers 29, und Mose gab dem halben Stamm Manasse seinen Anteil. Und denen wurde folgendes Gebiet zugeteilt. Könnt ihr hier sehen, Manasse war ganz im Norden oben. Östlich vom Jordan. Vers 33, das ist es, was Mose in den Steppen Moabs als Erbe ausgeteilt hat, jenseits des Jordan bei Jericho nach Osten zu. Aber dem Stamm Levi, Vers 33, gab Mose kein Erbteil. Der Herr, der Gott Israels, er ist ihr Erbteil, wie er ihnen zugesagt hat. Stamm Levi hat kein Erbteil bekommen. Es gab einen zweiten Stamm. Der zwar ein Erbteil bekommen hat, aber der dann verstreut worden ist, untergegangen ist. Wer weiß, welcher Stamm das war? 1. Mose, da gibt es so eine schräge Geschichte, wo Jakob, Israel, bei Sichem war. Sichem, diese Stadt. Und Levi und Simeon haben da Mist gebaut. Der Königssohn aus der Stadt hat die Schwester vergewaltigt von denen. Und die sind dann reingegangen, haben die erst reingelegt, haben gesagt, okay, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann schließen wir Frieden mit euch. Und wenn sich die beschnitten haben und alle im Wundfieber lagen, die ganzen Männer, sind der Simeon und der Levi hineingegangen und haben alle umgebracht. Und deswegen, als Israel oder Jakob die Söhne im 2. Mose, Kapitel 32, Ende von seinem Leben gesegnet hat, hat er zu Levi und zu Simeon gesagt, euch wird der Herr in ganz Israel zerstreuen, weil ihr das getan habt. Und wir sehen, dass der Simeon, dem wurde ein Gebiet inmitten vom Stamm Juda zugeteilt, ein paar Städte, und der Stamm ist über die Zeit aufgegangen in dem Stamm Juda. Und hier haben wir Levi, auch dem wurde kein Erbteil gegeben, überhaupt keins. Hatten ein paar Städte, und die waren verteilt in ganz Israel. Aber Levi ist gesegnet, denn es heißt hier, der Herr, der Gott Israels, er ist ihr Erbteil, wie er ihnen zugesagt hat. Noch viel besser. Oder wenn Gott sagt, ich bin dein Erbteil. Okay, du hast vielleicht nicht das ganze Zeug, das ganze Land oder materiell alles, was die anderen kriegen, aber du bist mein Erbteil. Oder ich bin dein Erbteil. Und du darfst mir dienen, der Stamm Levi, das waren die Diener im Heiligtum und später dann im Tempel in Jerusalem, die die Opfer geschlachtet haben, die den Weihrauch geräuchert haben, das waren die Priester dann, Nachkommen Aarons, des hohen Priesters. Die haben den besten Job gehabt, die waren am nächsten beim Herrn sozusagen, im Heiligtum, im Tempel. Das war ihr Erbteil. Was war der Unterschied zwischen Simeon und Levi? Andere Geschichte kennt ihr auch. Das ist nämlich im 2. Mose 32, das ist die Stelle, wo Gott das Gesetz gibt und Mose kommt mit den 10 Geboten vom Berg runter. Und was war passiert? Ganz Israel tanzt um ein goldenes Kalb. Haben es nicht ausgehalten, ohne irgendein Götzenbild. Und Mose sagt dann, wer ist für den Herrn? Und der einzige Stamm, der sich gemeldet hat, war Levi. Stamm Levi, der hat Buße getan. Und er ist für den Herrn eingestanden. Und deswegen sagt der Herr auch, Levi, du bist der Stamm, der im Heiligtum dienen kann. Geschichte von Gottes Gnade. Wir sehen so viel. Ich weiß nicht, ob wir heute das noch durchmachen sollen, ob wir das noch anfangen sollen. Aber im Kapitel 14 hier, Kaleb. Auch so ein Loser, der Kaleb. Wenn wir genau schauen, der war eigentlich nicht ursprünglich aus Israel, sondern von einer kananitischen Familie, die sich dann scheinbar irgendwann zum Judentum bekehrt haben, relativ früh mit Israel gezogen sind. Dann war er 40 Jahre lang Sklave in Ägypten. Sein Name bedeutet so viel wie Hund. Kaleb. Von den Losern. Der Ex-Sklave, der Hund. Und wir werden in Kaleb sehen, ein ganz wunderbarer Mann, wie er sein Erbteil einnimmt und Gott ihn mächtig gebraucht. Und so ist unser Gott und so ist es auch mit dem Stamm Levi. Stamm Levi. Die, die so missgebaut haben, dort bei Sichem, und sie haben Buße getan, haben sich dem Herrn hingegeben und der Herr sagt, ich will euch ganz besonders nahe sein. Ihr dürft mir dienen. Und er hat sie verstreut in ganz Israel. Und das war gut so. Dadurch konnte jeder, der irgendeine Frage hatte über das Gesetz, konnte zu irgendeinem Leviten hingehen und ihn fragen. Das waren die, die für den Gottesdienst zuständig waren. Im Neuen Testament, Petrusbrief, sagt der Herr uns durch Petrus, ihr seid ein königliches Priestertum. Das ist der Stamm vielleicht, mit dem wir uns auch am ehesten identifizieren können. Weil Gott hat uns berufen, ihm nahe zu sein, in Jesus. Und hat uns berufen, Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Sagt, hey, ich verstreue euch. Und wo immer ihr seid, wo immer ich euch hingestellt habe, dort dürft ihr anderen Menschen von mir erzählen. Und dort folgt mir einfach nach, genießt die Gemeinschaft mit mir. Und ich werde euch zu Zeugen machen. So wie wir am Sonntag geredet haben, diesen Geruch, diesen Wohlgeruch von Jesus in unserem Leben. Wir haben denselben Segen, den Levi hatte. Wir dürfen Licht und Salz sein für ihn und wir dürfen ihm dienen. Wunderbar, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt und da sind wir Licht und Salz. John Corson hat mal gesagt, mit uns Christen ist es so ähnlich wie mit Jauche. Er sagt, verstreut können wir viel Gutes tun. Wenn wir alle zusammenkleben, dann stinkt es irgendwann. Also Gott will auch uns verwenden. Nicht, dass wir uns irgendwo ins Kloster zurückziehen und uns alle einsperren und wir Christen, wir sind zusammen. Und dann haben wir hohe Mauern und draußen ist die böse Welt, sondern nee, Gott zerstreut uns und sagt, hey, dort wo du bist, bei deinen Arbeitskollegen, bei deiner Familie, bei deinen Freunden, die Jesus nicht kennen, da darfst du mich repräsentieren. Da darfst du Licht sein und Salz sein, das was durstig macht nach Jesus. Dass Leute sagen, hey, was hast du, was ich nicht habe? Ich will Jesus auch kennenlernen. Und Gott ist unser Erbteil. Gott ist unser Erbteil. Und das ist das Wichtigste. Leute sind unterschiedlich gesegnet oder mit unterschiedlichen Erbteilen oder Teilen in ihrem Leben, wenn wir so sagen wollen. Der eine kriegt in der fruchtbaren Ebene ein Stück Land, der andere kriegt im Bergland eher so ein raues Stück Land, wo wo man hart kämpfen muss drum. Der nächste darf am Strand liegen, hier am Mittelmeer. Und wir gehen durch unterschiedliche Dinge in unserem Leben. Wenn man es ehrlich anschaut, manche Leute haben ein härteres Schicksal. Wir glauben nicht an Schicksal, aber ein härteres Los als andere. Und manchmal können wir eifersüchtig werden und sagen, hey, warum fährt er so ein tolles Auto und ich nicht? Oder warum ist sie verheiratet und ich noch nicht? Oder warum bin ich krank? Oder vielleicht sogar behindert? Aber das Wunderbarste ist, wer ist unser Erbteil? Was ist das absolut Größte? Der Herr Jesus selbst ist unser Erbteil. Ich erinnere mich an was die Joni Erickson mal geschrieben hat. Das ist eine Frau, die als junge Frau durch einen Sportunfall ist ins Meer, glaube ich, geköpfelt und es war leider zu seicht und ist mit dem Kopf von Stein oder auf dem Boden aufgeschlagen und ist querschnittgelähmt von hier an. Die kann den Kopf bewegen und das war es eigentlich. Oder weiß gar nicht die Geschichte genau, ob sie schon Christ war vorher oder durch diese Erfahrung zu Jesus gekommen ist. Aber am Anfang hat sie irrsinnig gekämpft mit diesem Los, behindert zu sein für den Rest ihres Lebens, an Rollstuhl gefesselt zu sein. Und dann schreibt sie aber davon, wie Gott dieses Unheil zum Segen verwendet hat in ihrem Leben. Und unter anderem auch diese Stelle, Gott ist mein Erbteil. Und sie sagt, es ist so viel besser im Rollstuhl zu sitzen und Jesus zu kennen, als gesund zu sein und ohne Jesus zu leben. Und sie sagt, ich habe so viel Freude, es ist so viel Frucht herausgekommen davon. Sagt, dieser Rollstuhl ist zu meinem Pult geworden, zu meinem Predigtpult. Es ist eine Frau, die auf der ganzen Welt herumreist und von Jesus erzählt. Und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so strahlt. Wirklich, die Liebe und die Gegenwart Jesu, die so begeistert ist von Gott, kann gerade ihren Kopf bewegen. Und redet von Jesus und singt für Jesus und sammelt Rollstühle für andere behinderte Menschen in der dritten Welt. Und sie sagt, dieser Rollstuhl ist zum Pult geworden, zum Nährboden, dass so viel Frucht wachsen konnte in ihrem Leben. Sie sagt, wie viel besser ist das als jemand, der Jesus nicht kennt und der alle Dinge dieser Welt hat und keine Frucht bringt in seinem Leben? Egoistisch und unglücklich. Die Riesenwahrheit, Gott ist unser Erbe. Das ist das absolut Größte. Und deswegen konnte Paulus übrigens auch sagen, ich habe gelernt, mich mit dem zu begnügen, wo ich bin. Ich habe gelernt, arm zu sein und Überfluss zu haben. Ich bin zufrieden, weil ich habe das Allerwichtigste. Und das ist Jesus. Und er sagt sogar, ich achte alles andere für Dreck, wörtlich für Dreck. Im Vergleich zu der übergroßen Größe, dieser Herrlichkeit, Jesus Christus, zu kennen. Und das ist wunderbar. Und ich glaube, da hören wir auch auf. War eine kurze Bibelstunde heute. Aber wir hatten weniger Zeit. Ich glaube, es macht Sinn, hier aufzuhören, bevor wir bis zum Kapitel 19 kommen. Oder überhaupt im Kapitel 14 anfangen, heute noch. Aber dann haben wir nächste Woche eine ganz tolle Bibelstunde hier über Kaleb. Kaleb ist ein cooler Typ. Wirklich ein Vorbild für uns. Im Glauben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Wahrheit, die wir da drin haben. Wir danken dir, dass wir nicht rumrennen müssen und Wahrheit suchen. Wie so viele Menschen rumrennen und suchen und nie finden und das ausprobieren und das und das und immer unglücklich sind, immer unzufrieden. Ich danke dir, Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Und dass du unser Erbteil bist, Gott. Das ist das Größte, dass wir dich kennen dürfen und dass wir deine Diener sein dürfen, deine Priester. Auch das ist ein wunderbares Vorrecht. Und so bitte ich für uns. Segne uns, Herr. Lass uns einfach begeistert sein von dir und mit dir gehen, jeden Tag unseres Lebens, dass auch andere hungrig und durstig werden nach dir. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.